Deutschlandradio Kultur. Alte Musik.
Vor wenigen Jahren entdeckten Forscher in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek Weimar ein Konvolut, das Musikalien enthielt, die sich Johann Sebastian Bach kaum 15-jährig in Ohrdruf und Lüneburg kopierte. Und diese Kompositionen bezeugen nicht nur, dass der junge Bach schon lange vor seinem legendären Fußmarsch nach Lübeck die Werke seiner großen Vorbilder Buxtehude und Reinken studiert hat. Zugleich löst die Analyse dieser Notenhandschriften auch ein Rätsel. War der Lüneburger Organist Georg Böhm nun Bachs Lehrmeister oder nicht? Dieser Frage widmet sich jetzt auch der Leipziger Bachforscher Michael Maul.
Ich taufe dich auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der allmächtige Gott und Vater unseres Herrn Jesu Christi, der dich, Johann Sebastian, von neuem durch Wasser und den Heiligen Geist geboren und dir alle deine Sünden vergeben hat, der führe dich mit seiner Gnade zum ewigen Leben.
Herrn Johann Ambrosio Bachen. Stadtpfeifer all hier, ein Sohn, Johann Sebastian. Getauft am Montag nach Oculi. Die Paten, Monsieur Nagel, Stadtpfeifer zu Gotha. Und Johann Georg Kochen, fürstlicher Forstbediener all hier. Eisenach, den 23. Martius 1685. Magister Johann Christoph Zerbst, Archidiakon zu St. Georgi.
Ob es Johann Sebastian Bach, dem achten und letzten Sohn des Eisenacher Stadtpfeifers, schon am Taufbecken gesungen wurde, dass er binnen eines Vierteljahrhunderts in Deutschland als der größte Tastenvirtuose gelten sollte, den das Reich je gesehen hatte? Und dass Jahrhunderte später die ganze Welt seinen Werken zu Füßen liegen würde? Wir wissen es nicht. Wie wir überhaupt im Dunkeln tappen, was die ersten 20 Lebensjahre Johann Sebastian Bachs betrifft. Für Mozart geben hunderte Familienbriefe und dutzende Zeitzeugenberichte zu erkennen, dass der kleine Wolfgang Amadee allenthalben als ein Wunderkind gefeiert wurde, dass er schon mit 6 Jahren seine erste Sinfonie komponierte und dass er bereits mit 15 Jahren so ziemlich jeden hinter sich gelassen hatte, der sich auf der musikalischen Bühne zwischen Salzburg, Paris und London tummelte. Und Bach? Eigenhändige Dokumente aus seinen ersten 20 Lebensjahren sind Fehlanzeige. Notenautographe ebenso. Ja, neben dem Taufeintrag im Kirchenbuch der Georgenkirche und der Erwähnung von Bachs Namen im Schülerverzeichnis der Eisenacher Lateinschule, die er ab seinem 8. Lebensjahr besuchte, haben sich keinerlei Lebenszeichen des ganz jungen Bach erhalten. Erst 2 dramatische Ereignisse in seinem 10. Lebensjahr bringen die Quellen ein wenig zum Sprudeln. Nachdem innerhalb von nur 10 Monaten zunächst seine Mutter und dann noch sein Vater starben, setzt er die hinterlassene neue Ehefrau des Stadtpfeifers auch im Namen der hinterlassenen 4 minderjährigen Waisenkinder im März 1695 ein ergreifendes Bittgesuch auf.
Wohledle und wohlweise Herren Bürgermeister und Rat, hochgeneigteste Herren, denen selben können wir wehmütigst zu hinterbringen nicht unterlassen, welcher Gestalt der grundgütige Gott nach seiner hohen Allwissenheit unseren Ehemann und Vater Johann Ambrosius Bachen wohlbestallt gewesenen Stadt Musicum nunmehro selig durch den zeitlichen Tod von dieser mühseligen Welt abgefordert und wir dadurch zu betrübten Witwen und armen Vater- und Mutterlosen Waisen worden. Wir trösten uns in unserem Elende und betrübten Zustande damit, dass er durch seine Musikkunst und sonderliche Art jedermann vergnüget und also das gute Vertrauen haben, es werde ein edler und wohlweiser Rat zu Eisenach uns keinen Fehltritt tun lassen. Wir werden sämtlich nicht allein mit dienstgehorsamsten Dank erkennen und rühmen, sondern auch vor dero allerseits guten Wohlstande, langes Leben und glückliche Regierung Gott instehend anflehen. Johann Ambrosius Bachs hinterlassene Witwe und Kinder, Eisenach, den 4. Martius 1695.
Zwar wurde der Witwe als Reaktion auf den Brief das sogenannte Gnadenhalbjahr gewährt, also die Fortzahlung des Gehalts ihres Mannes für die Dauer eines halben Jahres. Doch die Not der Familie muss bald so groß gewesen sein, dass man noch vor Jahresfrist entschied, Johann Sebastian von seinen nächstälteren Geschwistern zu trennen. Was nun geschah, wird in der Hauptquelle zu Bachs Biografie berichtet, dem sogenannten Nekrolog, publiziert 1755 von seinem Sohn Karl Philipp. Hier heißt es:
Johann Sebastian war noch nicht 10 Jahre alt, als er sich seiner Eltern durch den Tod beraubet sah. Er begab sich nach Ohrdruf zu seinem ältesten Bruder Johann Christoph, Organisten daselbst, und legte unter desselben Anführung den Grund zum Klavierspiel. Die Lust unseres kleinen Johann Sebastians zur Musik war schon in diesem zarten Alter ungemein. In kurzer Zeit hatte er alle Stücke, die ihm sein Bruder freiwillig zum Lernen aufgegeben hatte, völlig in die Faust gebracht.
Bis auf das gelegentliche Auftauchen von Johann Sebastians Namen in den Schülerlisten des Ohrdrufer Lyzeums, die immerhin belegen, dass er stets zu den Klassenbesten gehörte, sind aus den 5 Jahren, die er im Haus seines Bruders zubrachte, keine zeitgenössischen Dokumente bekannt geworden, die in irgendeiner Weise Bachs unbändigen Eifer beim Erlernen des Klavierspiels bezeugen würden. Einen sehr lebendigen Einblick in jene Zeit bietet indes die berühmte Mondschein-Anekdote. Eine Geschichte, die Karl Philipp 1755 ebenfalls im Nekrolog auf seinen Vater der Nachwelt mitteilte und in der er präzisierte, warum er an gleicher Stelle betont hatte, sein Vater habe all jene Stücke mit Fleiß in die Faust gebracht, die ihm der Bruder freiwillig zum Lernen aufgegeben hatte.
Ein Buch voll Klavierstücke von den damaligen berühmtesten Meistern Frobergern, Kerlen, Pachelbeln aber, welches sein Bruder besaß, wurde ihm alles Bittens ohngeachtet, wer weiß aus was für Ursachen, versagelt. Sein Eifer, immer weiterzukommen, gab ihm also folgenden unschuldigen Betrug ein. Das Buch lag in einem bloß mit Gittertüren verschlossenen Schrank. Er holte es also, weil er mit seinen kleinen Händen durch das Gitter langen und das nur in Papier geheftete Buch im Schranke zusammenrollen konnte, auf diese Art des Nachts, wenn jedermann zu Bette war, heraus und schrieb es bei Mondenscheine ab. Nach 6 Monaten war diese musikalische Beute glücklich in seinen Händen. Als zu seinem größten Herzeleide sein Bruder dessen inne wurde und ihm seine mit so vieler Mühe verfertigte Abschrift ohne Barmherzigkeit wegnahm. Ein Geiziger, dem ein Schiff auf dem Wege nach Peru mit 100.000 Talern untergegangen ist, mag uns einen lebhaften Begriff von unseres kleinen Johann Sebastians Betrübnis über diesen seinen Verlust geben. Er bekam das Buch nicht eher als nach seines Bruders Absterben wieder.
Karl Philipp Emanuel stellte seinem Onkel hier kein gutes Zeugnis aus. Sollte Johann Christoph Bach seinerseits ein Schüler des berühmten Pachelbel, auf das Talent Johann Sebastians wirklich so eifersüchtig gewesen sein, dass er dem kleinen Bruder die größten Notenschätze seiner Sammlung vorenthielt? Nun, es wird etwas dran sein an der Geschichte, denn sie kann Karl Philipp eigentlich nur von seinem Vater selbst gehört haben. Vielleicht sogar mehrfach. Wenn der Thomaskantor gerade mal wieder seine Söhne zum fleißigen Üben ermahnen musste und dabei dozierte, wie viel besser sie es doch bei ihm haben. Man kennt diese Leier. Aber vielleicht verrät uns die Art und Weise, wie Emanuel Bach die Mondschein-Anekdote erzählt, auch und vor allem etwas darüber, wie er, der landauf, landab als Originalgenie verehrte Bachsohn, seinen Vater gern sehen wollte. Als eine Künstlerpersönlichkeit, die allein durch harte Arbeit und kreatives Denken zu ihrem einzigartigen Stil gelangt war. Ohne Zweifel, der junge Johann Sebastian Bach ist ein Faszinosum. Ein Waisenkind, das Anfang des 18. Jahrhunderts in der thüringischen Provinz als Komponist auf den Plan tritt. Mit Werken, die nicht nur als eine perfekte Synthese mitteldeutscher, norddeutscher und bald auch französischer und italienischer Einflüsse erscheinen, sondern auch alles Vorangegangene buchstäblich in den Schatten stellen. Aber so sehr die leider nur ungenau datierbaren Werke des jungen Bach faszinieren, so stark provoziert sein frühes Können die Frage nach seinen Vorbildern, seinen Lehrern und den Exempeln, nach denen er seinen eigenen Stil modellierte. Denn auch ein Bach kann nicht vom Himmel gefallen sein. Und wenn sein Bruder ihm schon die eigentlichen Meisterwerke seiner Zeit vorenthalten haben soll, wie gelang er dann so rasch zu seinem unverwechselbaren Personalstil von wahrhaft sonderbaren Melodien und einer Fähigkeit im polyphonen Denken, wie sie in der Musikgeschichte ihresgleichen sucht? Nun, eben diese Frage trieb schon den Göttinger Musikdirektor Johann Nikolaus Forkel um. Er hatte noch Gelegenheit, Bachs Söhne persönlich um Aufklärung zu bitten. Speziell Karl Philipp Emanuel bombardierte er mit Fragen, die der freilich nur widerwillig beantwortete. Offenkundig hatte er kein gutes Gewissen dabei, vor dem sich anschickenden ersten Bach-Biografen manche Familiengeheimnisse auszuplaudern. Und so bekam Forkel schon mal zu hören:
Man hat viele abenteuerliche Traditionen von meinem Vater. Wenige davon mögen wahr sein und gehören unter seine jugendlichen Fechterstreiche. Der Selige hat nie davon etwas wissen wollen, also lassen Sie diese komischen Dinge bitte weg.
Einmal rang sich Emanuel Bach aber doch durch und beantwortete brieflich einen ganzen Katalog von Fragen zur Genese von Bachs früher Meisterschaft. Zugleich hatte Forkel aber auch nachgebohrt, was in Ordruf mit Sebastian jenseits der nächtlichen Fechterstreiche geschehen war.
Ad primum. Des seligen Unterricht in Ordruf mag wohl einen Organisten zum Vorwurf gehabt haben und weiter nichts. Ad secundum. Außer Frobergern, Kerl und Pachelbel hat er die Werke von Frescobaldi, dem badenschen Kapellmeister Fischer, Strunk, einigen alten guten französischen, Buxtehude, Reinken, Brunsen und seinem lüneburgischen Lehrmeister Böhmen. Dem lüneburgischen Organisten Böhmen geliebt und studiert ad quartum. Der Selige hat durch einige Zusätze seinen Geschmack gebildet. ad quintum? Bloß eigenes Nachsinnen hat ihn schon in seiner Jugend zum reinen und starken Fugisten gemacht. Obige Favoriten waren alle starke Fugisten.
Dieser Brief, aufgesetzt im Januar 1775, galt, jedenfalls bis vor kurzem, als die einzige Quelle, die in irgendeiner Form Licht in das Dunkel um die musikalische Entwicklung des Teenagers Bach bringt. Denn Musikalien aus seinen Jugendjahren schienen sich nicht erhalten zu haben. Auch nicht jenes Mondscheinbuch, das Bach erst nach dem Tod seines Bruders, also irgendwann nach 1721, wiedererhalten haben soll. Schon Philipp Emanuel seufzte einmal gegenüber Forkel, bezogen auf den damaligen Notenschatz seines Vaters.
Der Himmel weiß, wo diese Sachen hingekommen sind.
Immerhin aber deckt sich die Aufzählung jener Komponisten, die Emanuel Bach 1775 als die wichtigsten Vorbilder seines Vaters auflistete, mit der entsprechenden Stelle im 20 Jahre älteren Nekrolog. Frescobaldi, gestorben schon 1643. Der Wiener Hoforganist Johann Jakob Frohberger. Der Münchner Hoforganist Johann Kaspar Kerl. Der berühmte Nürnberger Organist Johann Pachelbel. Der legendäre Hamburger Katharinenorganist Johann Adam Reinken, das viel zu früh verstorbene Genie Nikolaus Bruns und der weithin bewunderte Lübecker Organist Dietrich Buxtehude, zu dem Bach als 20-Jähriger dann zu Fuß von Arnstadt aus pilgern sollte. Und schließlich der Organist der Lüneburger Johanniskirche, Georg Böhm. Ihn freilich hatte Emanuel Bach in jenem Brief an Forkel zunächst sogar als den Lehrmeister seines Vaters tituliert, die Passage dann aber durchgestrichen und Böhm nur allgemein als den lüneburgischen Organisten bezeichnet. Aber was hat es mit dieser rätselhaften Korrektur auf sich? War der gebürtige Thüringer Georg Böhm nun Bachs Lehrmeister oder nicht? Und was überhaupt geschah in jenen zwei Jahren zwischen 1700 und 1702, als Bach seine Schulzeit auf der Lüneburger Michaelisschule beendete und eigentlich nur von Weitem den virtuosen Klängen lauschen konnte, die Böhm am anderen Stadtende mit Händen und Füßen der monumentalen Orgel der Johanniskirche entlockte? Rätselhaft ist bereits der Grund, warum der 15-jährige Bach im Jahr 1700 Ohrdruf und den Haushalt seines Bruders verließ und sich ins entfernte Lüneburg begab. Den einzigen konkreten Hinweis bietet eine Notiz des Schulrektors in der Matrikel des Ohrdrufer Lyzeums.
Johann Sebastian Bach, Isenakiensis. Ob defectum hospitiorum Lüneburgum concessit.
Je nachdem, wie man das Wort Hospitium übersetzt, soll Bach also aus Mangel an Freistellen in der Schule, fehlender Verpflegungsmöglichkeiten oder aber schlichtweg aus Platzmangel im brüderlichen Haus Ohrdruf verlassen haben. Doch es gibt gute Gründe anzuzweifeln, dass sich Bach allein wegen solcher Ursachen nach Norddeutschland begab und nun die berühmte Michaelisschule zu Lüneburg bezog. Hier jedenfalls hatte er sein sicheres Auskommen. Denn wegen seiner, wie es im Nekrolog heißt, ungemein schönen Sopranstimme soll er den Status eines Mitschülers erhalten haben, also eines Internatsschülers, der in besonderem Umfang Singedienste in der Kirche und auf den Gassen zu verrichten hatte und als Gegenleistung freie Kost und Logis erhielt. Bachs Lüneburger Aufenthalt ist freilich wiederum nur sehr schwach belegt. Sein Name taucht zweimal in den Abrechnungsheften der eingenommenen Singegelder auf, und zwar für April und Mai 1700. Ab diesem Zeitpunkt aber bis ins Jahr 1703, als Bach in dem Rechnungsbuch des Weimarer Hofes als Lakai Erwähnung fand, fehlt von ihm jedes Lebenszeichen. Doch dieser weiße Fleck in der Bach-Biografie erhielt jüngst durch einen Quellenfund Konturen, den die Forscher des Leipziger Bacharchivs in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek zu Weimar machten. An entlegenem Standort, nämlich innerhalb der theologischen Handschriften, Rubrik Mönchs- und Klosterliteratur, stießen sie auf ein Konvolut, dessen Inhalt auf den ersten Blick in der Tat anmutet, als sei er hinter dicken Klostermauern zu Papier gebracht worden. In Wahrheit jedoch handelt es sich um eine Mappe mit Orgelwerken von Johann Pachelbel, Dietrich Buxtehude und Johann Adam Reinken, aufgezeichnet in sogenannter neuer deutscher Orgeltabulatur, einer bis ins ausgehende 17. Jahrhundert gebräuchlichen Notationsweise, in der zur Markierung von Tonhöhe und Tonlänge nicht Notenlinien, Notenköpfe und Notenhälse verwendet werden, sondern Buchstaben und kleine Symbole. Das Ergebnis mutet heute wie eine Geheimschrift an. Kein Wunder also, dass ein Bibliothekar die Handschriften einst der falschen Abteilung zuordnete und deshalb die Manuskripte über Jahrhunderte keine Beachtung fanden. Besondere Aufmerksamkeit erwecken im Konvolut die von der gleichen Hand kopierten Abschriften zweier riesenhafter Choralfantasien. Nun freut euch, lieben Christenkmein von Buxtehude und An Wasserflüssen Babylon von Johann Adam Reinken. Beide Stücke gehören zu den anspruchsvollsten Werken der norddeutschen Orgelliteratur. Ja, Reinkens Fantasie ist überhaupt die längste und vielleicht komplexeste Komposition für Orgel, die das 17. Jahrhundert hervorgebracht hat. Sie erfordert vielfach das Überkreuzen von Händen und Füßen und wartet sogar mit mehrstimmigem Pedalspiel auf. Am Schluss der Reinken-Fantasie findet sich ein lateinischer Vermerk, der die Herzen der Leipziger Bachforscher höher schlagen ließ. Hier vermerkte der anonyme Kopist, sichtlich stolz, die 328 Takte endlich hinter sich gebracht zu haben.
Il fine. Ad domino Georg Böhme Descriptum anno 1700, Luna Burgi.
Zu Deutsch. Bei Herrn Georg Böhm abgeschrieben im Jahr 1700 zu Lüneburg. Der 15-jährige Sebastian Bach kam genau im Jahr 1700 von Ohrdruf nach Lüneburg und sein Kontakt zu Böhm war wegen Emanuel Bachs merkwürdiger Korrektur im Brief an Forkel stets in der Diskussion gewesen. Sollten in den Abschriften der Choralfantasien von Reinken und Buxtehude also gar Handschriften des Teenagers Bach vorliegen? Zumal die Schriftzüge manche Ähnlichkeiten mit den bekannten Bach-Autographen aus späterer Zeit zeigten. Bis diese Vermutung zur Gewissheit erhoben werden konnte, bedurfte es intensiver Schriftvergleiche, Papieranalysen und Forschungen zur Provenienz der Manuskripte. Doch am Schluss dieser wahrhaft kriminalistischen Studie stand das spektakuläre Ergebnis, dass in dem heute als Weimarer Orgeltabulatur bekannten Konvolut in der Tat die bei weitem frühesten Notenhandschriften Johann Sebastian Bachs vorliegen. Die Choralfantasie Reinkens kopierte er sich im Alter von 15 Jahren in seinem ersten Jahr in Lüneburg. Und zwar nicht nur nach einer Vorlage Georg Böhms, sondern, wie die Forscher ebenfalls nachweisen konnten, auf Papier aus dem Haushalt Böhms. Mit anderen Worten, es liegen nun gute Gründe vor, in Böhm tatsächlich den Lehrmeister des jungen Bach zu sehen, jedenfalls als die Person, die ihn in Lüneburg zwischen 1700 und 1702 mit den Meisterwerken der norddeutschen Orgelmusik vertraut machte, darunter eben auch mit Reinkens riesenhaftem Opus. Und so gesehen verwundert es auch nicht mehr, dass Bachs frühe Choralbearbeitungen allenthalben stilistische Bezüge zu denjenigen seines Lehrers Georg Böhm aufweisen. Aber auch Bachs Urdrufer Lehrmeister wird durch den Fund rehabilitiert. Denn die in der Weimarer Orgeltabulatur vorliegende fragmentarische Abschrift von Buxtehudes »Nun freut euch, lieben Christen gemein« ist noch älteren Datums und wurde von Johann Sebastian auf einem Papier niedergeschrieben, das um 1698 in Zentralthüringen Verwendung fand. Es zeigt sich somit, dass der ca. 13-jährige Bach in Ohrdruf bei seinem, angeblich so eifersüchtigen großen Bruder, eben doch schon Zugriff auf manche Spitzenwerke der norddeutschen Orgelliteratur hatte, namentlich auf Werke seines späteren Idols Dietrich Buxtehude. Die außerordentliche Qualität seiner Abschriften bezeugt ebenfalls, dass er die komplexe Struktur der Kompositionen damals schon erfasste. Und da der Dreikäsehoch, gerade einmal groß genug, um mit seinen Füßen das Pedal zu erreichen, offensichtlich in der Lage war, die ausgesprochen virtuosen Stücke auch zu spielen, nun dann muss sein Umfeld in ihm ohne Zweifel ein frühreifes Genie, kurz ein Wunderkind, erblickt haben. Die detaillierte Auseinandersetzung mit den frühesten Notenhandschriften Bachs führt aber noch zu einem anderen verblüffenden Ergebnis. Vergleicht man seine Abschriften der beiden Choralfantasien Buxtehudes und Reinkens mit den übrigen bekannten Quellen zu diesen Stücken, hierbei handelt es sich sämtlich um mitteldeutsche Manuskripte aus späterer Zeit, so stellt sich die Erkenntnis ein, dass diese sämtlich auf Bachs Abschriften zurückgehen. Seine Kopien sind somit die Überlieferungsträger der Werke. Dies alles führt zu einer denkwürdigen Schlussfolgerung. Offensichtlich haben wir den Erhalt dieser großen Meisterwerke der Orgelliteratur einzig und allein dem unbändigen Sammeleifer eines 15-jährigen Schülers namens Johann Sebastian Bach zu verdanken, eines lernbegierigen Thüringers, der durch sein fleißiges Kopieren wahrscheinlich noch sehr viel mehr Prunkstücke der norddeutschen Organistenschule um Reinken, Buxtehude und Nikolaus Bruns 1703 von Lüneburg mit zurück nach Mitteldeutschland brachte. Und er hat damit nicht zuletzt auch dafür gesorgt, dass diese großartigen Denkmäler der kaum in Autographen überlieferten norddeutschen Orgelmusik auch heute noch, wie seinerzeit von Bach, geliebt und studiert werden können.
Neues zu Bachs Lehrmeistern. Sie hörten die zweite Folge der Reihe Universum JSB von Michael Maul. Die Sprecher waren Frank Arnold, Ursula Gottert und Martin Seifert. Redaktion Bettina Schmidt.